Einen wunderschönen guten Morgen. Ich tue jetzt, was Miriam eben angeregt hat. Ich stelle mir vor, wie ihr alle hier vor mir sitzt und erwartungsvoll jetzt nach vorne schaut. Schön, dass ihr da seid. Am letzten Sonntag haben wir eine neue Predigtreihe über die Wunder im Johannesevangelium begonnen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Heute geht es um die Geschichte einer Heilung. Gesundheit und Krankheit und Heilung sind immer schon wichtige Menschheitsthemen gewesen. Und wie wir alle wissen, sind diese Themen heute weltweit wichtiger denn je. Und sie spielen eine große Rolle in unserem Alltag. Wir sehnen uns nach Heilung. Ein Symbol dafür sind verschiedene Heilkräuter, die ihr vielleicht hier vorne erkennen könnt. Bevor wir allerdings tiefer in das Thema einsteigen, wollte ich doch noch einmal die Frage stellen, was verstehen wir eigentlich unter einem Wunder? Nach einigem Überlegen bin ich selber zu folgenden Schlüssen gekommen. Unter einem Wunder verstehen wir in der Regel etwas Positives, etwas Gutes. Ein Mensch wird gerettet, ein Problem löst sich, eine Tür öffnet sich. Ein Wunder ist auch etwas, das wir uns nicht erklären können. Wir verstehen es nicht, es kommt wie aus einer anderen Welt. Es sprengt unsere Vorstellungskraft. Schließlich bringt ein Wunder uns zum Staunen. Das heißt, wir kommen zu dem Schluss, es gibt doch immer noch Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir bisher nicht für möglich gehalten haben, aber die es eben doch gibt. Und schließlich machen Wunder uns Mut. Wir erinnern uns lange daran, erzählen noch unseren Kindern davon und gehen zuversichtlich voran. Wenn ich persönlich also jetzt von euch gefragt würde, ob ich an Wunder glaube, wäre meine Antwort ganz eindeutig ja. Die Welt ist voller Wunder und wenn ich zurückblicke auf mein Leben, so war es auch voller Wunder. Aber das größte Wunder ist für mich persönlich, dass ich Jesus Christus kennengelernt habe und glaube, dass er der Sohn Gottes ist, der für unsere Sünden gestorben und am dritten Tage von den Toten auferstanden ist, so wie wir es jetzt auch zu Ostern gefeiert haben. Und das ist für mich offen gestanden sehr positiv, denn es gibt meinem Leben Sinn und Zukunft. Es ist für mich nicht zu erklären, denn ich kenne ansonsten keinen, der es mit dem Bösen und dem Tod in der Welt aufnehmen könnte. Und es bringt mich zum Staunen, es sprengt meine begrenzte Vorstellungskraft und öffnet mich für den Glauben an Gott und an seine Welt. Schließlich ermutigt es mich und gibt mir Tag für Tag Kraft und Mut zum Leben. Die Wunder im Johannesevangelium werden dort übrigens gar nicht als Wunder bezeichnet, sondern als Zeichen. Dahinter steht natürlich eine Absicht, eine theologische Absicht. Zeichen, es sind Zeichen, die auf Jesus Christus hinweisen und etwas von seinem besonderen Wesen sichtbar machen sollen. Denn in seiner Person kommen Gott und Mensch, Himmel und Erde zusammen und Gottes Wesen wird anschaulich. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wir erkennen, Gott ist ernst zu nehmen, aber er ist auch Liebe. Er will das Gute, er will das Leben. Ja, er will, dass wir heil sind und dass es uns gut geht. Er ist für uns und er ist bereit, für uns zu kämpfen, zu leiden und sogar zu sterben. Und am Ende erkennen wir, Gott ist wirklich Gott und herrscht über alles. Ich glaube, dass Gott gut ist. Das ist das eine. Aber auch, dass diese Welt nicht mehr in jeder Hinsicht von Gottes Güte geprägt ist. Ein Keil ist zwischen Gott und Mensch gekommen, der viel Unheil bereitet und tatsächlich die Wurzel allen Übels ist. Aber Jesus ist gekommen, und in ihm ist Gott selber in diese Welt gekommen, um sie zu retten. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir in den kommenden Wochen auf eine gemeinsame Entdeckungsreise zu diesem wunderbaren Gott gehen. Und möchte euch ermutigen, auch persönlich die Bibel aufzuschlagen und zum Beispiel das Johannesevangelium zu nehmen und Schritt für Schritt durchzulesen. Ich glaube, der wunderbare Gott möchte auch euch dabei begegnen. Nun erzählt das Johannesevangelium uns die Geschichte eines Vaters, der alles dafür tut, um seinem kranken Sohn zu helfen. Sie steht im Johannesevangelium Kapitel 4, die Verse 46 bis 54. Dort heißt es: Auf seinem Weg durch Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapernaum lebte damals ein königlicher Beamter, dessen Sohn sehr krank war. Als dieser Mann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war, ging er zu ihm und flehte: Komm herab und heile meinen Sohn, denn er liegt im Sterben. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder zu sehen bekommt, glaubt ihr nie, sagte Jesus zu ihm. Der Beamte bat ihn: Herr, komm bitte mit, bevor mein Kind stirbt. Geh, dein Sohn lebt, erwiderte Jesus. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesprochen hatte, und ging. Und noch während er unterwegs war, kamen ihm einige seiner Diener entgegen. Dein Kind ist gesund, riefen sie. Der Vater erkundigte sich: Seit wann geht es ihm besser? Sie antworteten: Gestern Mittag gegen 1 Uhr hatte er plötzlich kein Fieber mehr. Da wurde dem Vater klar, dass Jesus genau in dieser Stunde gesagt hatte: Dein Sohn ist gesund. Und er kam zum Glauben, er und sein ganzes Haus. Ein königlicher Beamter ist eine wichtige Persönlichkeit mit großer Autorität. In der Regel hat er die Umstände unter Kontrolle und bestimmt selber, wo es lang geht. Doch nun kommt er an seine Grenzen und er kommt in eine Krise, wie wir heute sagen würden. Sein Sohn liegt im Sterben. Es gibt nichts Schlimmeres damals wie heute. Nichts Schlimmeres, als wenn ein Kind schwer erkrankt und dem Tode nahe ist. Eltern tun alles, was in ihrer Macht steht, um zu helfen. Aber sie erfahren hier leider oft auch schmerzlich die Begrenztheit ihrer Macht und ihrer Einflussmöglichkeiten. Sein Sohn, heißt es hier. Und diese Formulierung legt nahe, dass es sein einziger Sohn ist, also auch sein Erbe. Das erhöht die Dramatik enorm, denn besonders in biblischen Zeiten, aber auch noch heute, ist es vielen Menschen enorm wichtig, einen Erben zu haben. Mit ihm steht für sie in gewisser Weise auch ihre eigene Zukunft auf dem Spiel. Die Familie des Beamten ist in Kapernaum zu Hause. Und wer schon einmal in Israel war, der weiß, dass es ein kleiner Ort am See Genezareth ist. Er ist ungefähr 25 Kilometer von Kana entfernt. Es geht dann von dort aus immer ein bisschen bergauf. Dort, wo Jesus vor kurzem Wasser in Wein verwandelt hatte. Und der Name Jesus ist hier in der Region in aller Munde. Und als der Beamte hört, dass Jesus jetzt wieder in Kana ist, hält ihn nichts mehr und er macht sich persönlich auf den Weg. Alles andere ist jetzt zweitrangig, die ganze Arbeit kann liegen bleiben. Denn wenn einer helfen kann, dann der Rabbi aus Nazareth. Als er vor Jesus steht, ist seine Bitte einfach und klar: Komm herab und heile meinen Sohn, denn er liegt im Sterben. Die Reaktion Jesu klingt jetzt ziemlich schroff und ist erklärungsbedürftig. Er antwortet nämlich: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Im Johannesevangelium lesen wir des Öfteren, dass Jesus Menschen, die ihn zu irgendetwas bewegen oder gar drängen wollen, erst einmal abblitzen lässt. Es fängt bei seiner Mutter an, das haben wir in der Geschichte vom Weinwunder in Kana schon gelesen. Dann geht es hier weiter bei dem königlichen Beamten. Später folgen seine Brüder, seine Jünger und schließlich sogar seine engsten Freunde, wie wir in der Geschichte von der Auferweckung des Lazarus später dann auch erfahren werden. Ich glaube, dieses Verhalten ist ein Hinweis auf die Souveränität Gottes. Wenn Gott Gott ist, dann ist er mehr als nur der Erfüllungsgehilfe unserer menschlichen Wünsche. Wenn Gott Gott ist, dann ist die wichtigste Bitte: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dennoch, Jesus will heilen, Jesus will helfen. Und er ermutigt an anderer Stelle im Johannesevangelium sogar dazu, zuversichtlich zu beten und Großes von Gott zu erwarten. In Johannes 16, 33 sagt er sogar zu seinen Jüngern: Seid kühn und mutig, denn ich habe die Welt überwunden. Aber Heilung ist aus seiner Perspektive mehr als nur die Rettung aus einer einzelnen Notsituation. Heilung wäre für ihn die Wiederherstellung der zerbrochenen Vertrauensbeziehung zu Gott. Die Beseitigung des Keils, der zwischen Gott und Mensch gekommen ist. Die Frage ist, suchen die Hilfsbedürftigen Gott bzw. seinen Sohn Jesus Christus oder nur ein Wunder, um dann wieder auf sich selbst bezogen und an Gott vorbei weiterzuleben? Wie reagiert der königliche Beamte nun auf diese Zurückhaltung Jesu? Wir sehen, er lässt sich davon überhaupt nicht zurückschrecken, sondern er bleibt beharrlich dran und wiederholt seine Bitte: Herr, komm herab, bevor mein Kind stirbt. Nun wendet sich Jesus ihm zu und sagt: Geh, dein Sohn lebt. Was wird jetzt geschehen? Kommt noch ein Versuch, Jesus zum Mitkommen zu bewegen? Das war ja eigentlich seine Absicht. Aber nein, es heißt, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesprochen hatte, und ging. Auf halbem Wege kommen ihm dann seine Knechte entgegen und berichten ihm glücklich von der Heilung seines Sohnes. Gott sei Dank, ein Wunder ist geschehen. Und nun zeigt sich, aus welchem Holz der königliche Beamte geschnitzt ist. Er nimmt das Wunder nicht einfach nur mit und macht dann weiter wie bisher, sondern dieses Wunder wird zu einem Zeichen, das ihm deutlich sagt: Ich muss mein Leben ändern. Ich habe erkannt, was wirklich wichtig im Leben ist. Und das ist die Beziehung zu Gott, der mir in Jesus begegnet ist. Er soll das Fundament sein, auf das ich von nun an mein Lebenshaus baue. Deshalb heißt es weiter in der Geschichte: Er kam zum Glauben, er und sein ganzes Haus. Es ist spannend, dass nun auch noch von seinem Haus die Rede ist, denn am Ende geht es gar nicht nur um die Heilung des Sohnes, sondern auch um die Heilung des Vaters und seines Lebenshauses. Mit dem Begriff Haus ist eben an dieser Stelle nicht nur das Wohngebäude der Familie gemeint, sondern sein ganzes Lebensgebäude, und dazu gehören natürlich die Familienmitglieder, aber auch sein Beruf, seine Stellung in der Gesellschaft, letztlich alle Verantwortungsbereiche seines Lebens. Auch und gerade hier soll etwas neu und geheilt werden. Ja, und auch jeder von uns hat solch ein Lebensgebäude, in dem er die Verantwortung trägt. Und wir alle wissen, auch hier wird sehr oft Heilung dringend benötigt in unseren Ehen, unseren Familien, Berufen und Beziehungen und in dieser ganzen Welt. Was kann diese Heilungsgeschichte nun für uns bedeuten? Welche Botschaft hören wir? Und ich höre folgende Botschaft oder folgende Sätze. Und der erste ist, so persönlich formuliert: Sieh die Krise als Chance an. Niemand wünscht sich eine Krise. Schon gar nicht eine Not, wie sie hier der Vater erleben muss. Aber Tatsache ist, wir leben in einer Welt, in der Krisen unausweichlich sind. Das ist ja gerade im Moment für uns alle hautnah zu spüren. Ja, und gerade jetzt ist es natürlich so, es geht nicht um Luxusprobleme, sondern um lebensbedrohliche Erkrankungen. Und was auch sehr schwerwiegend ist, worüber ich oft nachdenke, um die Bedrohung der Existenzgrundlagen vieler Menschen. Und für mich steht dieser schwer erkrankte Sohn eben einerseits für alle Menschen, die von Krankheiten bedroht sind, so als Symbol, aber auch für die bedrohten Jobs und die bedrohten Unternehmen in unserem Land und auf der ganzen Welt. Das ist eine ernste Sache. Aber ich empfinde in dieser Geschichte von Jesus, der heilt, die große Ermutigung, ihm gerade jetzt diese Nöte zu bringen und neu nach Gott zu fragen. Außerdem ist jetzt die Gelegenheit, neu danach zu fragen: Was sind denn die wirklich wichtigen Dinge im Leben? Für den Vater in dieser Situation ist nur noch wichtig, wie es seinem Sohn geht. Und er fragt sich vielleicht: Hätte ich mir eventuell mehr Zeit für meine Familie nehmen sollen? Habe ich die richtigen Prioritäten gesetzt? Was ist denn der Sinn meines Lebens? Wo ist Gott in meinem Leben? Und was könnte sich oder sollte sich eventuell zukünftig ändern? Der Anlass ist natürlich nicht schön, aber die Fragen sind gut Und spätestens in der Krise brechen sie auf und es ist gut, sich ihnen zu stellen, zumal wenn ein Leuchtturm am Horizont erscheint. Und das ist der Name Jesus, der jetzt ja in aller Munde ist dort in Kapernaum und den wir auch jetzt nennen. Und das ist jetzt der zweite Satz, den ich persönlich so formulieren möchte, als Konsequenz aus dieser Geschichte. Jesus ist dein Erlöser. Neben dieser Bezeichnung Erlöser mag manch einer von euch auch den altertümlichen Begriff Heiland kennen. Offen gestanden mag ich diesen Begriff, denn in ihm ist das Wort Heil und Heilung bzw. Wiederherstellung enthalten. Denn um Heil zu bringen, dafür ist Jesus gekommen. Gott sind unsere Krisen nicht egal, sondern er leidet mit und er will helfen. Deshalb sind zur Zeit Jesu auch ganz viele Menschen, die in Krisen waren, zu ihm, zu Jesus Christus gepilgert, weil sie gespürt haben, in ihm will Gott mir in meiner Not helfen. So war es bei dem königlichen Beamten und so kann es auch heute sein. Nicht nur diese Geschichte, sondern alle Evangelien ermutigen uns, Jesus Großes zuzutrauen. Wo Jesus ist, da ist alles möglich. Denn wenn er auferstanden ist, dann ist er heute noch derselbe wie damals. Jesus liebt den sterbenden Sohn des königlichen Beamten. Er heilt ihn und rettet ihn vor dem Tod. Ich glaube, dass dieser Sohn eben noch eine tiefere symbolische Bedeutung hat. Sein Schicksal und sein Zustand offenbaren den Zustand dieser Welt. Sie ist vom Tode gezeichnet und liegt im Sterben. Sie braucht Rettung und Heilung, einen Erlöser und Heiland. Um diese Welt zu retten und zu heilen, ist Jesus gekommen. Und da können wir wieder an eine andere Stelle im Johannesevangelium schauen. Johannes 3, Vers 16 heißt es: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist das große Thema über dem Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Jesus hat ein großes Ziel. Er geht dem Kreuz entgegen, um Rettung und Heilung zu bringen. Der einzige Sohn Gottes opfert sein Leben aus Liebe. Um dem einzigen Sohn eines königlichen Beamten, der stirbt, das Leben zu schenken. Es ist wichtig für diesen jungen Mann, aber auch für diese ganze Welt. Das berührt mich sehr. Ich glaube, dass es bei der Heilung, die Jesus schenken möchte, nicht nur um das begrenzte Leben in dieser Welt geht, sondern auch um das ewige Leben, dem der Tod nichts mehr anhaben kann. Und dieses Leben beginnt schon heute, in der Gegenwart Jesu. Deshalb hat sein Name auch heute noch solch eine große Anziehungskraft. Und schließlich sagt mir diese Geschichte noch etwas, was ich so formulieren möchte: sei beharrlich im Glauben. Mir fällt auf, dass Jesus diesen Mann ganz schön herausfordert. Wir haben manchmal ein Bild von Jesus, als ob er immer nur lieb, soft und nett mit den Menschen umgegangen wäre. Aber Jesus leistet uns auch manchmal Widerstand und fordert uns heraus und fragt: Wie sind deine Motive? Meinst du es wirklich ernst? Wirst du an mich glauben, auch wenn ich deine Wünsche nicht erfülle? Und auch das kann natürlich sein. Doch ich glaube, gerade auch bei dieser Geschichte spüren wir, dass Gott oft viel mehr Rettung und Heilung bewirken möchte, als wir bisher für möglich gehalten haben. Und dass wir ermutigt werden, mehr zu erwarten und beharrlich im Glauben zu wachsen. Der königliche Beamte bleibt jedenfalls dran. Und ich glaube, dass dieses Dranbleiben sehr wichtig ist. In seiner Beharrlichkeit lernt dieser Mann nun Schritt für Schritt, was Glaube ist. Er meint ja zunächst, Jesus müsse mitkommen und vielleicht irgendeine Handlung vollziehen. Aber dann versteht er, es geht nur darum, sich auf Jesus und sein Wort zu verlassen. Geh, dein Sohn lebt, auch wenn noch nichts zu sehen ist. Doch dann werden Dinge sichtbar, die Gott in unserem Leben hervorbringen möchte und Wunder geschehen. Und schließlich spüre ich den Satz und die Erkenntnis: Stell dein Haus auf festen Grund. Der königliche Beamte zieht am Ende noch einmal Bilanz und entscheidet sich, noch einen weiteren wichtigen Schritt zu gehen. Er entscheidet sich zum Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er soll sein Heiland und sein Erlöser werden. Persönlich formuliert wird es noch deutlicher. Jesus ist nicht mehr nur ein Heiland und ein Erlöser, sondern mein Heiland und mein Erlöser. Ein einziger Buchstabe, das M, kann einen großen Unterschied machen. Vielleicht denkst du auch darüber nach, wie persönlich du Jesus kommen möchtest. Und ich möchte dich ermutigen, dich für das M zu entscheiden. Jesus Christus, mein Heiland und mein Erlöser. So bekommt dein Lebensgebäude ein neues Fundament. Mit dieser Entscheidung setzt der königliche Beamte übrigens eine spannende Dynamik in Gang. Es ist wie bei den Dominosteinen, die hintereinander aufgestellt werden. Wenn der erste Stein fällt, fallen die anderen auch. Offenbar entscheidet sich nun der ganze Hausstand dieses Mannes für den Glauben an Jesus Christus. Wahrscheinlich zuerst der geheilte Sohn, dann die Knechte, die Frau, vielleicht kommen noch Nachbarn, Kollegen und Freunde dazu. Und so kommt Heil und Heilung in diese Welt. Ich glaube, dass wir auch heute noch Heilung durch Jesus erfahren können. Heute gerade in dieser Zeit ermutigen, nach Jesus Ausschau zu halten und ganz konkret in unseren Nöten und Herausforderungen Hilfe von ihm zu erwarten und ihm auch unser Leben anzuvertrauen. Und dazu möchte auch ich euch heute ermutigen. Amen. Wir werden jetzt noch zwei Lieder miteinander singen und damit auch die Möglichkeit haben, eben zu Gott zu beten. Und ihr habt nun die Möglichkeit, wie angekündigt, über Slido eure Gebete mit uns zu teilen. Also Hashtag 72264, ihr seht es jetzt auch eingeblendet, ist euer Zugangscode. Und ich finde es sehr ermutigend, auch auf diese Weise mit euch verbunden zu sein. Gott segne euch.